Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir kommen heute zu Hiob Teil 7 und da geht es um Hiob 8 ab Vers 1. Und zwar kommen wir heute zur Rede von Bildad, dem zweiten Freund von Hiob. Wir haben bisher gesehen in Kapitel 1 und 2, da wird beschrieben, wie Hiob, der zuerst von Gott überaus reich gesegnet war, aus dieser Höhe des Segens vollkommen herabgestürzt war. 7 Plagen kamen schließlich über ihn. Er verlor alles und auch alle Freunde. Alle haben sich von ihm abgewandt. Es blieben ihm noch 3. Und die kamen, nachdem sie sich miteinander verabredet hatten, von ganz verschiedenen Ortschaften, von sehr weit her, auch aus dem Nahen Osten. Und die hatten sich verabredet, zu kommen miteinander, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und um ihn zu trösten. 7 Tage waren sie mal einfach sprachlos bei ihm, haben mitgelitten. Und in diesen 7 Tagen hat sich aber etwas entwickelt und Hiob hat das gemerkt. Meine letzten Freunde, die beginnen jetzt auch, mich in Frage zu stellen. Alle haben sich von ihm abgewendet und jetzt kommen die auch auf die Idee, dieses Unglück ist offensichtlicher Beweis, dass ich schwer gesündigt habe. Und sie unterstellen mir etwas, was überhaupt nicht wahr ist. Und darum haben wir dann gesehen, Kapitel 3, hat Hiob in einem Ausbruch der Verzweiflung seine Geburt verwünscht. Und dann begannen die Freunde mit ihm zu diskutieren. Wir haben ausführlich die Rede von Eliphas angeschaut, dem ältesten Freund, Kapitel 4 und 5. Und Eliphas beginnt von Anfang an, Hiob zu verurteilen. Allerdings sehr verhalten ausgedrückt, wie wir gesehen haben. Aber seine verurteilende Sicht hat Auswirkungen gehabt, denn wir sehen, sobald dann der Zweitälteste, Bildad, und dann der Drittälteste, Zophar, sich anschließt, er hat alles vorgespurt. Und die schließen sich ihm an, nur werden sie in der Ausdrucksweise heftiger. Die Diskussion wird immer heftiger gegen Hiob. Aber wir sehen, Eliphas hat eine Sicht gehabt auf Hiob und er hat auch andere wieder beeinflusst in ihrer Sicht auf Hiob. Also, sie waren zur Überzeugung gekommen, mit Hiob muss grundsätzlich etwas nicht stimmen. Wir haben uns geirrt. Äußerlich sehr eindrücklich, was da war in seinem Leben, aber das war eben alles nur Schauspiel. Dahinter hat sich etwas Böses versteckt. Eliphas sagt, das ist immer so, wenn jemand so schwer leiden muss, ist das, weil er auch schwer gesündigt hat. Und das Ganze hat er noch unterstrichen mit einer Vision. Und die haben wir untersucht, diese Vision, haben gesehen, die war dämonischen Ursprungs. Und es ist schon traurig. Die 3 Freunde sind der Meinung, sie würden Gottes Gerechtigkeit verteidigen. Sie würden mit ihren Reden Gott dienen. Aber in Wirklichkeit haben sie dem Satan geholfen. Denn eigentlich vertreten sie genau die Sicht von Satan. Satan hat an der Glaubensgerechtigkeit von Hiob gezweifelt. Gott hat ihm, wie wir gesehen haben in Kapitel 1 und 2, wo wir diesen Blick in den Himmel gehabt haben, Gott hat ganz klar gesagt, dass Hiob ein von Herzen treuer Gläubiger ist. Und Satan sagt, nein, wenn er leidet, dann wird er sich offen von dir lossagen. Und Hiob hat nach 6 Schlägen, nach 6 Prüfungen, sich immer noch nicht von Gott losgesagt. Aber dann kam eben die siebte Prüfung durch seine Freunde. Und die Freunde tun dem Satan einen Dienst, ohne es zu wissen, drängen Hiob immer mehr gegen die Wand. Er wird auch wilder in der Argumentation, versündigt sich auch in dem, was er sagt. Aber, das nehmen wir jetzt schon vorweg, in all den Reden über viele Kapitel hinweg, Hiob sagt sich nie von Gott los. Ja, das geschieht nicht. Aber sie bringen ihn wirklich in eine gefährliche Nähe, dass er quasi sich von Gott abgewendet hätte. Aber es ist nicht geschehen. Und das Erstaunliche ist also, der Satan hat eben nicht nur diese Plagen bewirkt, die über Hiob gekommen sind, sondern er hat auch an diesen Freunden gewirkt. Eben zum einen schon mal durch diese ganz seltsame Vision. Und wir können dazu noch aufschlagen in 2. Korinther 11. Da wird im Neuen Testament klar gemacht, wie Satan eben wirkt. Liest du mal, Benni, 2. Korinther 11, Vers 13.
Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Apostel Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird.
Ja, es geht mir also jetzt hier weniger um die falschen Apostel und betrügerischen Arbeiter, als vielmehr um Vers 14, Satan nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Und Eliphas hat eine Geistererscheinung gehabt, im Traum, haben wir gesehen, und er meinte, das sei eine Erscheinung von Gott. Aber in Wirklichkeit war das eben ein Engel der Finsternis. Und um nicht zu sagen, Satan selbst. Denn Satan hat ja gerade an Hiob ein ganz besonders persönliches Interesse. Und hat da die Gestalt eines Engels des Lichts angenommen. Und trotzdem haben wir gemerkt in dieser Vision, das stimmt nicht. Es hat zwar viel Wahrheit, es ist wie beim Schlangengift. Schlangengift ist nicht 100% giftig, sondern es enthält sehr viele Proteine und die sind eigentlich gesund. Aber dann ist eben noch ein Anteil drin und dieser Anteil macht das Tödliche aus. Und so wirkt Satan. Also auch diese Vision ist nicht einfach voller Fehler, aber das Schlangengift ist zu erkennen. Und so hat also der Satan auch gewirkt, aber diese Freunde, die waren der Überzeugung, wir stehen zur Wahrheit. Wir stehen zur Wahrheit Gottes und wir verteidigen seine Gerechtigkeit. Aber dazu vielleicht noch, so als kleiner Exkurs, noch eine Stelle aus dem Galaterbrief. Galater 3, Vers 1. Ich muss erklären, im Galaterbrief geht es um Gemeinden, die durch den Apostel Paulus zum Glauben gekommen, also Leute, die durch den Apostel Paulus auf der ersten Missionsreise zum Glauben gekommen waren und dann örtliche Gemeinden gebildet hatten in Galatien. Nach dem Besuch von Paulus wurden sie von anderen Leuten besucht. Und die haben gesagt, ich sage es jetzt mit meinen Worten, es ist wunderbar, dass ihr da zum Glauben gekommen seid, an Jesus Christus als Messias, aber es fehlt doch einiges. Wieso hält ihr eigentlich nicht die Gebote aus dem Gesetz Mose? Natürlich, ihr seid keine Juden, aber jetzt habt ihr ja gewissermaßen diesen Glauben des Alten Testaments übernommen und darum solltet ihr Passa feiern und Sabbat feiern und so weiter, wie das Gott Israel geboten hat. Und die vermischten das Evangelium mit dem Gesetz, wie Gott das Israel im Bund am Sinai gegeben hat und nicht der ganzen Welt. Und nun, die sind da darauf eingetreten und dann sagt Paulus in Galater 3, Vers 1.
Galater, wer hat euch bezaubert, den Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde?
Ja, danke. Also, warum nehme ich diese Stelle in diesem Zusammenhang? Da kamen also man könnte sagen Bibellehrer, die einfach ein bisschen eine andere Lehre hatten als der Apostel Paulus. Und da könnte man denken, ja, aber jetzt gerade mit Dämonischem hatte das auch nichts zu tun. Aber Paulus sagt zu den Galatern, die diese Irrlehre da übernommen hatten, wer hat euch bezaubert? Und das griechische Wort meint wirklich verhext. Also auch bei solchen Irrlehren, wo man meint, das sei nur quasi so ein bisschen eine theologische Abweichung, wirken böse Geister. Eben, Satan wirkt und er kann eben auch Gläubige beeinflussen. Diese drei Freunde von Hiob, das waren wirkliche Gläubige, die kannten den wahren Gott, aber die waren beeinflusst durch Falsches. Und dazu noch einen Vers aus Epheser 4. Und zwar ist da ganz wichtig, darauf hinzuweisen, der Epheserbrief wurde ausdrücklich an Erlöste geschrieben, an Heilige. Und der ganze Brief macht klar, an solche, die wirklich wiedergeboren waren und den Heiligen Geist bekommen haben. Aber die Gläubigen werden da gewarnt in Kapitel 4. Und zwar sagt der Apostel Paulus, in Vers 26.
Zürnt und sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn.
Und jetzt kommt's, Vers 27, das wollte ich.
Und gebt auch nicht Raum dem Teufel.
Ja. Also gebt nicht Raum dem Teufel. Das heißt, der Gläubige, der Erlöste, kann Satan in einer gewissen Weise eben Raum geben, sodass er Einfluss gewinnen kann. Das hat nichts zu tun mit Besessenheit, aber mit Einfluss. Und die Bibel sagt ganz klar, geben keinen Raum dem Teufel. Aber Eliphas, Bildad und Zophar, die waren da beeinflusst und die haben genau das eigentlich bewirkt, was der Satan bewirken wollte, nämlich dass ein Hiob schließlich sich von Gott lossagt. Was auch auffällt, allgemein bei diesen Reden, die wir jetzt noch weiter ausführlich studieren, die drei Freunde reden immer nur über Gott. Aber in den Reden von Hiob sehen wir, wie er immer wieder zwischendurch direkt zu Gott spricht. Das ist ein ganz interessanter Unterschied. Und was auch auffällt, das sind jetzt so ein paar allgemeine Hinweise, die wichtig sind jetzt für das Lesen all dieser Diskussionen. Die drei Freunde sprechen nie über Satan und seine Rolle in der gefallenen Schöpfung. Trotz 1. Mose 3. Wir haben ja gesehen, Hiob lebte in den Jahrhunderten nach der Sintflut. Damals gab es das Alte Testament noch nicht. Denn die ersten Schriften hat Mose Israel gegeben, zuerst die 5 Bücher Mose. Und das Buch Hiob haben wir gesehen, das wurde auch durch Mose Israel übergeben. Und Psalm 90. Aber in der Zeit von Hiob gab es das geschriebene Wort Gottes noch nicht. Also genauso wie noch nicht in der Zeit von Adam bis zur Sintflut. Dann eben auch noch nicht von Noah in den Generationen bis Abraham. Und wenn also Hiob da in diesen Jahrhunderten zwischen Sintflut und später Abraham lebte, dann hatten sie noch nicht das geschriebene Wort, aber die hatten ganz viel Wissen von Noah her über das, was auch vor der Flut war. Und darum haben wir auch schon in früheren Teilen gesehen, im Buch Hiob wird Adam erwähnt und auch, wie er versucht hat, nach dem Sündenfall seine Schuld zu vertuschen. Also die kannten diese Dinge. Und trotzdem sprechen sie nie über Satan, der damals im Garten als Schlange aufgetreten war und eben dieses Elend des Leidens in die Welt gebracht hat. Und warum ist das kein Thema? Und das wäre ja gerade wichtig gewesen in der Behandlung des Leidens von Hiob. Sein Leiden war In seinem Fall nicht wegen Sünde, aber es hing direkt zusammen mit Satan. Aber es ist kein Thema. Und was aber auch weiter auffällt, die drei Freunde reden nie über den kommenden Erlöser. Aber das hätten sie ja auch schon gewusst von Noah her und über die Generationen vor Noah. Nämlich 1. Mose 3, da hat Gott nach dem Sündenfall den Erlöser angekündigt. Er hat zur Schlange gesagt, dass der Same der Frau der Schlange den Kopf zertreten wird und dabei eine Todeswunde erleben wird, indem die Schlange ihm in den Fersen beißen wird. Von da an wusste man, es wird einmal ein Nachkomme von Eva, ein Mensch kommen, der die Macht des Teufels besiegen wird und dabei wird er sterben, selber eine Todeswunde erleiden. Und interessant ist ja, dass die Nägel, wie die Römer beim Kreuzigen die eingeschlagen haben bei den Füßen, die wurden eingeschlagen, das wissen wir heute, über den Fersenknochen. Der Fersenknochen ist extrem stabil. Das weiß jeder Chirurg. Dort kann man Fuß operieren, ohne dass man Angst haben muss, dass der Knochen irgendwie zersplittert. An anderen Orten ist das viel, viel gefährlicher. Beim Fersenknochen nicht, weil da Abteilungen drin sind. Das Gefüge des Fersenknochens ist so gebaut, dass es ganz stabil ist. Da kann man also ohne Probleme einen Nagel durchschlagen und der Knochen zersplittert nicht. Und so hat sich das erfüllt. Die Schlange wird ihm in den Fersen beißen. Aber das ist kein Thema. Die drei Freunde reden nie über den kommenden Erlöser. Und Hiob spricht von ihm. Da werden wir noch drauf kommen. Besonders schöne Stelle ist zum Beispiel Kapitel 19, 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das, was Händel so wunderbar als Arie vertont hat in seinem Werk Der Messias. Und also Hiob spricht von dem Erlöser. Und die drei Freunde meinten also, wie gesagt, dass sie Gott verteidigen, aber sie halfen eigentlich an der Zerstörung Hiobs. Denn er wird immer mehr durch diese Diskussionen zerschmettert. Und damit zeigen sich diese drei Freunde als falsche Ankläger. Und was bedeutet Ankläger auf Hebräisch? Wenn man das zurück übersetzt, das Wort Ankläger, was gibt es auf Hebräisch? Wir haben das auch schon besprochen, schon in Teil 1, denke ich. Satan. Ja, Satan ist der, der anklägt und widersteht. Es ist und zwar in feindlicher Absicht. Er ist ein Ankläger vor Gericht, ist auf Hebräisch ein Satan. Ja? Und zum Beispiel, wenn man sagen will, ich klage an, anisoten, ja, das ist die Wurzel Satan, anklagen. Und das gibt das Hauptwort Satan, der Ankläger. Also, die werden genau das, was eigentlich in dem Namen Satans ausgedrückt ist. So, das war jetzt ein langes Vorwort für heute. Jetzt könntest du, Veni, lesen, Hiob 8, ab Vers 1. Und zwar bis Vers 7, bitte.
Und Bildad, der Schuchiter, antwortete und sprach: Bis wann willst du solche Dinge reden? Und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Wird Gott das Recht beugen, oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so gab er sie ihrer Übertretung preis. Wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und rechtschaffen bist, ja, dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende sehr groß werden.
Danke. Bildad beginnt wie sein älterer Freund Eliphas mit Fragen. Und zwar, sieht jemand, wie viele Fragen sind das da am Anfang? Wie viele? Es ist 3. Hat jemand eine andere Zählung? Ich komme auf 4 sogar. Und zwar, die erste Frage, bis wann willst du solche Dinge reden? Er spricht ja poetisch. Wir haben gesagt, dass dieses poetische Reden eben eine ganz gepflegte Art des direkten Redens war. Die haben so gesprochen. Eine erste Verszeile, bis wann willst du solche Dinge reden? Und die zweite Verszeile, und sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Also die zweite Verszeile ist nochmals die Frage im Sinn von, bis wann sollen die Worte deines Mundes ungestümer Wind sein? Bist du einverstanden, Roswitha? So. Und dann die nächste Frage, wird Gott das Recht beugen? Das ist eine Frage. Oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Eine vierte Frage. Also es sind 2 und 2, im Ganzen 4 Verszeilen, die er da als 4 Fragen ausdrückt. Und zwar beginnt er einfach mit der Frage, wie lange soll das noch gehen, dass du so sprichst? Also damit will er sagen, die ganze Rede von Hiob in Kapitel 6 und 7, in der er darüber gesprochen hat, man sollte sein Leiden wiegen. Es ist eben unfasslich schwer. Und Freunde müssten eigentlich einem Verzagten Liebe erzeigen. 6, Vers 14. Dem Verzagten gebührt Milde oder Liebe. Chesed ist Milde oder Liebe. Von seinem Freund. Sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Also er sagt wirklich, das ist gefährlich, wenn ihr, also meine letzten Freunde, mir keine Liebe schenkt, kein Mitgefühl gebt, dann ist das eine Gefahr, dass ich die Gottesfurcht aufgebe. Und so versucht er, da seine Situation ihnen eben darzustellen und macht klar, wenn ich wirklich gesündigt habe, dann sagt mir das ganz konkret. Keiner sagt es. Und auch in den weiteren Reden, sie werden nie sagen, was er denn Schweres gesündigt hat. Sie wissen ja nichts davon. Weil es gab ja auch nichts. Und sie sind einfach überzeugt, es muss so sein. Es ist einfach versteckt. Aber er sagt, bitte sagt mir, was habe ich gemacht? Sie können ihm es nicht sagen. Und nun sind solche Reden eben wirklich Reden, die man einfach als ungestümen, also wilden, scharfen Wind abtun kann. Und dann 2 weitere Fragen gehen um Gott. Also schau mal, Hiob, wenn das stimmen würde, was du sagst, du bist gerecht und trotzdem leidest du so schwer, dann würde es bedeuten, dass Gott ein Unrecht tut. Und das kann ja nicht sein. Also Gott wird das Recht nicht beugen. Und 2. Frage in diesen 4 Verszeilen, oder wird der Allmächtige beugen die Gerechtigkeit? Also dreht Gott das, was Gerechtigkeit ist, jetzt plötzlich auf den Kopf? Unmöglich. Aber eben ihre Logik. Er leidet, folglich, er muss gesündigt haben. Wenn er leidet und er wäre gerecht, dann würde ja Gott das Recht drehen. Aber wir wissen, was Hiob damals nicht wusste, im Himmel war dieses Gespräch und Satan sagte, ja, wenn er angetastet würde, eben bis auf seine Gesundheit, dann würde er sich lossagen. Also das Böse kam von Satan und gar nicht von Gott. Aber diese Möglichkeit erwägen sie nicht einmal. Und dann kommt etwas Unfassliches. Bildad sagt in Vers 4, wenn deine Kinder gegen ihn gesündigt haben, so gab er sie ihr Übertretung preis. Also, Hiob hat 10 Kinder verloren. Und es gibt nur die Logik, wenn sie gesündigt haben, so hat jetzt Gott eben die Konsequenz wirken lassen. Es kam ja dieser furchtbare Wind von der Wüste, der das Haus zerstört hatte, wo die 10 Kinder Geburtstag gefeiert haben, diese 7 Söhne und 3 Töchter. Und also ganz klar, du hast diese Kinder verloren, weil die gesündigt haben. Aber muss ich vorstellen, ein Mann, der in solch einem Elend ist, und dem sagt er, klar, direkt heraus, ja, das ist so. Wenn man sündigt, dann gibt es eben diese Katastrophe. Und dann in Vers 5, das klingt wunderbar, wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und rechtschaffen bist, ja, dann wird er zu deinen Gunsten aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende sehr groß werden. Also er sagt, Hiob, es gibt eine Möglichkeit, wie alles wieder gut werden kann. Du musst einfach umkehren von deiner schweren Sünde. Also er sagt, mit wenn du Gott eifrig suchst, meint er eben, du bist ganz weit von Gott weg. Und jetzt musst du umkehren von deinem bösen Weg, ihn so suchen. Und dann wird Gott zu deinen Gunsten wieder eingreifen und eine Wiederherstellung schenken. Und das ist übel, weil er hat ja nicht schwer gesündigt. Aber diesen Vers, diese Verse, die könnte man genau brauchen für jemanden, auf den das zutrifft. Ja? Also die Freunde, das haben wir schon früher auch gesagt, die sagen ganz viele Dinge, die absolut richtig sind, aber sie sagen es der falschen Person und zur falschen Zeit. Also die schlagen um sich mit Wahrheiten, aber falsch angewendet. Und das ist katastrophal. Man muss die Bibel richtig anwenden, an die richtige Person im richtigen Moment. Aber für sich ist die Aussage wunderbar. Und etwas ganz Besonderes, es kommt ja schließlich so raus. Er spricht von dem Ende Hiobs, nicht wahr? Aber dein Ende wird sehr groß werden. Und in Kapitel 42, Vers 12, lesen wir uns das vor, Benni. Da haben wir sogar diesen Begriff Ende und Anfang. Also diese beiden Begriffe, die Bildad hier verwendet. Liest du?
Und der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Und er bekam 14.000 Stück Kleinvieh und 6.000 Kamele und 1.000 Joch Rinder und 1.000 Eselinnen.
Ja, also tatsächlich das Ende Hiobs, das nennt er dein Ende. Und hier das Ende Hiobs. Mehr als ein Anfang. Und er sagt, der Anfang wird gering erscheinen. Und dieser Ausdruck Ende, Hiobs, wird nochmals aufgenommen in der Bibel, im Neuen Testament. Wo? Ja, Jakobus 5. Schlagen wir das auf. Und zwar ja, Jakobus 5, einfach Vers 11. Vielleicht des Zusammenhangs wegen noch Vers 10.
Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist.
Ja. Also das Ende Hiobs wird hier genannt das Ende des Herrn, ja, weil der Herr eben das Schicksal Hiobs gewendet hat. Und da wird deutlich, der Herr ist voll innigen Mitgefühls. Keinen Moment in all dem Leiden Hiobs war dieses Mitgefühl abwesend. Nur wusste Hiob nichts davon. Und er spürte es auch nicht. Und das macht auch klar, dass unser Gefühl ist nicht der richtige Gradmesser. Der richtige Gradmesser ist das, was das Wort Gottes über Gott sagt. Und dazu können wir noch einen Vers aufschlagen, einen wunderbaren Vers aus Jesaja 63. Der hat auch schon wohl vielen Gläubigen in der Not enorm geholfen. Jesaja 63, Vers 9.
In all ihrer Bedrängnis war er bedrängt, und der Engel seines Angesichts hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seiner Erbarmung hat er sie erlöst und erhob sie empor und trug sie alle Tage der Urzeit.
Ja, da wird von Gott gesagt, im Blick auf das Elend und die schlimmen Erfahrungen Israels, in all ihrer Bedrängnis war er bedrängt. Also das macht klar, dass Gott so innigen Mitgefühls ist mit uns, als wäre er selbst in der Not. Und im Fall von Hiob müssen wir immer daran denken, der Sohn Gottes war bereit, schließlich Mensch zu werden. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und er war bereit, ans Kreuz zu gehen und Leiden zu erdulden, die auch die Leiden Hiobs unendlich übertrafen. Denn der Herr Jesus hat nicht nur die Kreuzigung auf sich genommen, etwas Unbeschreibliches, aber in den Stunden der Finsternis, wo er auch rufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Gott ihn geschlagen. Das kommt dazu. Jesaja 53, Vers 10 sagt, im Blick auf den Herrn Jesus, der unsere Sünden auf sich nehmen sollte am Kreuz, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das Gericht, das wir in Ewigkeit im Feuersee verdient hätten, kam auf den Herrn Jesus in den Stunden der Finsternis. Und das alles, diese Leiden von Seiten Gottes als Richter, zu dem, was er von Seiten der Menschen erlitten hat. Und so hat auch der Herr damals mit Hiob mitgelitten, in jedem Moment. Nur, Hiob musste durch diese Prüfung hindurchgehen. Gott hatte Ziele, die eben erhaben waren, so wie es in Jesaja 55 heißt, wie der Himmel hoch ist über der Erde, so sind Gottes Wege und Gedanken höher als unsere Gedanken und Wege. Ja, und so hat sich also das genau erfüllt, wie Bildad hier das prophetisch ausdrückt, nur in falscher Meinung. Und wir hatten schon mal sowas. Auch Eliphas hat eine Prophetie ausgesprochen. Das war ihm nicht klar, dass er damit wirklich ins Schwarze traf. Weiß noch jemand? Welche in der Rede zuvor? Ich kann das nochmals lesen. Und zwar Hiob 5, Verse 17 bis 19.
Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft. So verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Denn er bereitet Schmerz und verbindet. Er zerschlägt und seine Hände heilen. In 6 Bedrängnissen wird er dich retten, und in 7 wird dich kein Unglück antasten.
Jawohl. Also, er sagt von ihm, der Herr züchtigt, und es vergehen insgesamt 7 Prüfungen, und dann wird es eine Wende geben. Und es waren genau 7 Prüfungen. Was er hier benutzt, ist ein sogenannter Zahlenspruch. Der kommt auch mehrmals vor in Sprüche 30 oder in Amos 1 und auch anderswo. Zahlensprüche funktionieren immer wieder so. Zum Beispiel in Sprüche 30 geht es immer um 4 Dinge. Und das 4. ist ganz besonders. Und dann sagt Agur, 3 Dinge, aber das 4. Um das 4. zu betonen. In Amos geht es um Gottes Geduld gegenüber Völkern, die gesündigt haben. Da heißt es, wegen 3 Freveltaten von zum Beispiel Moab. Wegen 4 nehme ich es nicht zurück. Also 4, da ist das Maß voll. Drum 3, 4. Das letzte wird betont. Und hier in 6 Bedrängnissen wird er dich retten. Und, oder man kann auch übersetzen, ja, in sieben wird dich kein Unglück antasten. Und es waren genau sieben Prüfungen, nämlich diese vier Naturkatastrophen und, also zwei Naturkatastrophen und zwei kriegerische Angriffe. Damit hat er seinen Besitz verloren. Das waren vier. Dann die fünfte Plage war, er wurde krank, pestkrank. Und dann die sechste Prüfung, seine eigene Frau sagt, sag dich von Gott los und stirb. Es benutzt genau den Satz von Satan. Er wird dich ins Angesicht sich von dir lossagen. Und sie sagt, sag dich los von Gott und stirb. Er trägt das auch und erklärt seiner Frau, wir haben das Gute angenommen, warum sollen wir jetzt das Böse nicht auch annehmen? Und dann kommen die drei Freunde und da kann Hiob nicht mehr. Das ist die siebte Prüfung. Und nach dieser siebten Prüfung, werden wir sehen, wird er dann wieder gesund werden. Also ganz erstaunlich, woran erinnert uns das im Neuen Testament? Ein Mann, der eine Prophetie ausspricht und es erstaunt, dass der überhaupt prophezeien kann. Das ist Gottes Souveränität. Eine Prophetie. Der Hohepriester, ja. Kannst du gerade umschreiben, worum es geht?
Er sagte, es ist besser, dass einer für alle stirbt, als alle für einen.
Ja. Ja, genau. Also in Johannes 11, da sagte Kaiaphas, der Hohepriester, dem Sanhedrin, es ist besser, dass einer stirbt, als dass die ganze Nation umkomme. Und dann erklärt Johannes, dies sagte er, weil er damals Hohepriester war, als Weissagung. Aber der hat das sogar anders gemeint, ja? Und trotzdem, Gott in seiner Souveränität hat diesen Mann einfach so benutzt, dieses prophetische Wort zu sprechen. Und hier ist das eigentlich mit diesen Freunden ganz genau gleich. Wir gehen weiter. Liest du, Benny? Da haben wir noch nicht gelesen, Hiob 8 bis 10.
Denn befrage doch das vorherige Geschlecht und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Denn wir sind nicht von gestern und wissen. Denn wir sind von gestern und wissen nichts. Denn ein Schatten sind unsere Tage auf der Erde. Werden jene dich nicht belehren, es dir sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen?
Danke. Hier beruft sich Bildad auf die Tradition. Wir haben gesehen, der Älteste, Eliphas, der hat sehr stark betont, so wie ich es gesehen habe, seine Erfahrung. Und er meint, er hat das Leben lang so erlebt, wenn einer schwer sündigt, dann muss er auch schwer leiden. Und Bildad ist weniger alt, der beruft sich weniger auf seine Erfahrung, was er da durch sein ganzes Leben bis dahin erlebt hat, sondern er sagt, befrage die frühere Generation. Und nicht nur die frühere Generation, sondern die Generation davor. Und richte deinen Sinn auf das, was ihre Väter erforscht haben. Auch das sind wieder zwei Verszeilen. Die frühe Generation und dann die Generation davor. Und also auch in früheren Generationen haben sie das so festgestellt, wer schwer sündigt, muss dafür leiden. Er beruft sich auf die Tradition und, das ist Wiederholung, wenn wir dann zu Zophar kommen, was ist bei ihm so die Argumentationslinie? Ja. Das gesunde Menschenverstand, das Herz, man kann sagen, auch seine Logik, das, was eben, sagen wir, jüngere Leute sehr gut können, scharf, schnell entscheiden und schlussfolgern. Oftmals falsch, aber schnell. Ja, ältere Gehirne in Firmen sind eben sehr wichtig, weil die entscheiden nicht so schnell, aber meistens richtig. Ja, weil im Gehirn so ein Schatz angesammelt ist, der hilft bei Entscheidungen, auch unbewusst wirkt das mit und nein, das kann nicht so. So. Aber es geht lange. Und viele Firmen denken, wir brauchen junge Leute, die dynamisch sind und schnell entscheiden. Ja, die entscheiden schnell, aber auch oft falsch. Und man sollte eben über 50-Jährige doch wieder einstellen. Ja, die Erfahrung gesammelt haben und das ist ein Schatz. Ja, also eben Erfahrung, Eliphas, Tradition, der mittelalterliche, Bildad und der jüngere, Zophar, so ist es, ganz klar. Schlussfolgerung ist eindeutig. Und es scheint alles sehr bescheiden auch, Vers 9, er sagt, denn wir sind von gestern und wissen nichts. Also, bei uns ist es ja in unserer Umgangssprache, wenn man sagt, du bist ja von gestern, dann meint man damit, du bist einer, der noch dem Alten anhängt, ja, und nicht modern ist. Aber er will sagen, wir sind von gestern. Das heißt, wir sind nicht von Urzeiten her, sondern unsere Lebenserfahrung, das ist wie quasi eben ein Tag vergangen. Und darum wissen wir nichts. Und er erklärt wieder, wie kurzlebig das Leben ist. Ein Schatten. So wie ein Schatten ein paar Stunden vergangen ist, ja. So geht das Leben vorbei. Ja, wir haben letztes Mal gesehen, in Kapitel 7 hat Hiob das Leben verglichen mit einem Weberschiffchen, das beim Webstuhl hin und her geht. Ein Tag, das ist ein Weberschiffchen. So, so, so. Ganz schnell ist das Leben vorbei. Und dann hat er, das war 7, Vers 6, dann in 7,7 sagt er, das Leben ist ein Hauch. Das war's. Und in 7,9 sagt er, eine Wolke. Eine Zeit sichtbar, plötzlich ist die Wolke verschwunden. Das geht ganz schnell. Und in 7, Vers 16, da sagt er, ein Hauch. Ja, ist übrigens ein anderes Wort, Hauch, hier, 7, Vers 16, denn ein Hauch sind meine Tage, das ist Hevel. Hevel ist wirklich das Wort für Pff. So. Und das Wort Hauch in Kapitel 7, 7, das ist Ruach. Und das ist ein Wind. Na, ein bisschen intensiver. Wind, ein Hauch und jetzt sagt ihr ein Schatten. Und dann erklärt der Vers 10, eben diese früheren Generationen, darauf muss man achten, werden jene dich nicht belehren. Das, was sie uns überliefert haben, das gibt dir eben Klarheit. Ist ihr Sagen und Worte aus ihrem Herzen hervorbringen. Und die haben, die früheren Generationen, die haben das nicht einfach so locker vom Hocker gelehrt, sondern das war ihnen ein Herzensanliegen. Aber auch so wird das nicht wahr. Er irrt sich mit der Tradition. Aber wichtig ist, das ist nicht ein Beweis, dass Tradition schlecht ist. Aber Tradition kann falsch sein. Genauso wie man nicht sagen kann, Lebenserfahrung ist schlecht, aber man kann mit Lebenserfahrung irren. Und auch wie man nicht sagen kann, wenn einer scharf und schnell logisch denken kann, das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber man kann eben falsche Schlüsse ziehen. Und dann geht er weiter, was Eliphas einfach so als Grundsatz darlegt, bringt Bildad, indem er neue Illustrationen benutzt, um das zu umschreiben. Hier auf dem Bild sehen wir Papyrus, und er sagt, schießt Papyrus auf, wo kein Sumpf ist. Also Papyrus kann man nicht irgendwo finden, sondern es braucht Sumpf. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Zweitens sagt er, wächst Riedgras empor ohne Wasser? Nein, auch da, Ursache, Wirkung. Wenn kein Wasser da ist, kann Riedgras nicht wachsen. Und damit will er betonen, schau mal, es gibt Ursache, Wirkung. Ursache, Wirkung, das ist auch in der Natur, in der Biologie. Und in deinem Leben ist das auch so. Wenn einer schwer sündigt, dann muss er leiden. Aber das illustriert er da so mit schönen Bildern. Und wenn er da schon vom Riedgras spricht, fügt er noch hinzu, noch grünt es, wird nicht ausgerauft, so verdorrt es. Doch vor allem Gras. Siehst du, Hiob, und so schnell vergeht das. Du warst mal so im Glück, im Reichtum und weg. Ist gleich genau so dem Riedgras, das noch schneller verdorrt als eine Wiese. Und dann geht er weiter. Ah, hier habe ich noch ein Bild über den Schatten. Das passt natürlich zur Welt von Hiob mit Wüste und Kamelen. Eben in Vers 9 sagte Eli, sagte Bildad, unser Leben ist einfach ein Schatten. So vergehen auch die Schatten in der Wüste ganz schnell und ist nichts mehr da. Aber jetzt geht er weiter in seinen biologischen Vergleichen. Vers 13, so sind die Pfade aller, die Gott vergessen. Und des ruchlosen Hoffnung geht zugrunde. Sein Vertrauen wird abgeschnitten und seine Zuversicht ist ein Spinnengewebe. Das ist alles eindrücklich beschrieben und auf die richtigen Leute bezogen. Ist das 100% Wahrheit? Aber er sagt es der falschen Person. Er will damit sagen, Hiob, schau. Und so geht's. Die Hoffnung, die du hast, weil du ein Gesetzloser bist, ist so wie ein Spinnengewebe. Da kannst du Hand, weg. So schnell. Der Gottlose hat keine Sicherheit und Festigkeit. Also, auch da wieder können wir sagen, diese Worte, die so im Wort Gottes stehen, die sind volle Wahrheit, nur muss man sie richtig anwenden und auf die richtigen Menschen beziehen. Und dann ist es eben eindrücklich, wenn man erkennt, als einer, der ohne den Herrn leben will, meine Zuversicht ist eigentlich wie ein Spinnengewebe. In dieser Welt gibt nichts und Sicherheit. Alles zerbröckelt. Und jetzt merkt man das auch wieder, Reichtum, was ist das schon? Heute ist der Reichtum da und morgen gehen die Indizes runter, die Börse saust in den Abgrund. Es gibt keine Sicherheit, keine Gewissheit in dieser Welt. Und so führt er weiter aus. Lies du wieder mal zwischendurch, Benni, Vers 15.
Er stützt sich auf sein Haus und es hält nicht stand. Er hält sich daran fest und es bleibt nicht aufrecht.
Also auch da sagt er, sein Haus und alles, was er hat, das Haus umfasst ja auch die Familie und die Angestellten, er stützt sich darauf ab, aber das ist alles zerbrechlich. Gibt keine Gewissheit. Und dann beschreibt er es sehr schön weiter, wie der Gottlose zuerst eine sehr schöne Zeit im Leben erleben kann. Lest du Gott Vers 16.
Saftvoll ist er vor der Sonne und seine Schößlinge dehnen sich aus über seinen Garten hin.
Ja, also zuerst ist alles so wie ein Garten. Natürlich, so war es bei Hiob. Und er sagt, ja, schau, so ist es bei Gottlosen. Die erleben so ein Leben, das gleicht einem Garten. Alles blüht da auf und er beschreibt das weiter in Vers 17. Über Steinhaufen schlingen sich seine Wurzeln. Er schaut die Wohnung der Steine. Das heißt also, dieser Garten wuchert selbst über die, eben nicht den Gartenzaun, sondern die Gartenmauer. Ja? Und die Pflanzen dringen so zwischen die Steine hinein, wie hier auf dem Bild. Alles sieht nach Festigkeit, Sicherheit aus. Aber dann, Vers 18, Benni.
Wenn er ihn wegreißt von seiner Stätte, so verleugnet sie ihn. Ich habe dich nie gesehen. Siehe, das ist die Freude seines Weges und aus dem Staub sprossen andere hervor.
Jawohl. Eben, muss ich vorstellen, ein verwachsener Garten Aber das kann man alles wegmachen. Ja? Der Gärtner kann das im Nu. Und alles Grünzeug weg, eingesammelt, abgeschnitten, ausgerissen. Und was bleibt, ist einfach noch die Erde. Und so sagt Bildad, ist das mit dem Gottlosen. Wenn er, oder man kann auch übersetzen, Mann, unpersönlich, wenn man ihn wegreißt von seiner Stätte, also all das, all die Pflanzungen, die seine Familie darstellen, so verleugnet sie ihn. Also die Stätte sagt, ich habe dich nie gesehen. Also wie hier, wenn da ein Riesengarten mal war und jetzt so, man sieht nur noch die Erde, ist alles vergessen, alles von gestern vorbei. Und dann diese Ironie. Siehe, das ist die Freude seines Weges. Das war's. Das war die Freude seines Lebens. Am Schluss ist alles weg. Und eben, wie schnell geht das, dass Menschen vergessen werden? Ja, der Wilhelm Busch, also ich meine jetzt nicht den Evangeliumsverkündiger, sondern der Lustige da, der vorhin gelebt hat, hat einmal gedichtet, der Ruhm wie alle Schwindelware hält selten mehr als 1000 Jahre. Aber 1000 Jahre, das ist schon viel. Denn die meisten Menschen sind viel früher vergessen. Niemand erinnert sich mehr an sie. Wir denken an Menschen, die von Bedeutung waren in den 1950er Jahren. Wer erinnert sich noch? Und die haben da große Karriere gemacht und so weiter. Längst vergessen, interessiert niemanden mehr. Oder wenn man mit jungen Leuten spricht, ja, über frühere Fußballer, noch nie gehört. Aber die wissen alle, die heute gut sind, aber ja, was für uns noch wichtig war, also wichtig für mich eigentlich nie, aber für meinen Bruder, darum habe ich es dann von ihm mitbekommen, ja. Ich meine, wie wir gestaunt haben über Pelle, wie der Sololäufe machte, das geht heute gar nicht mehr, ja. Heute muss man im Team zusammenspielen, aber der Sololäufe, vorne Tor geschossen, über Leute, über Spieler hinüber gehüpft ist, unglaublich, aber eben, das sind nur noch eben Denkmäler. Und er ist vielleicht noch am meisten bekannt, aber andere, die genauso oder ähnlich gut waren, niemand spricht mehr von ihnen. Siehe, das ist die Freude seines Weges. Und aus dem Staub sprossen andere hervor. Ja? Aus dieser Erde können wieder andere Pflanzen hervorsprossen. Und das Alte ist vorbei, jetzt ist alles anders. Liest du noch den Schluss vom Kapitel?
Siehe, Gott wird den Vollkommenen nicht verwerfen und nicht bei der Hand fassen die Übeltäter.
Wunderbar! 100% Wahrheit! Der Vollkommene, das ist das gleiche Wort, was Gott benutzt für Hiob. Und wir haben gesehen, dass das hebräische Wort Tam nicht bedeutet perfekt, sündlos, wenn es benutzt wird für Menschen. Aber es bedeutet, die Wurzel bedeutet vollständig sein. Das heißt also mit dem Herzen, ganz mit dem Herrn verbunden sein. Nicht doppelherzig, ja, oder auf zwei Seiten hinken. Und von Hiob wird das ganz klar von Gott gesagt, er war vollkommen, eben in diesem Sinn, voll mit dem Herzen, mit dem Herrn verbunden. 1, Vers 8. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde. Vollkommen und rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Jetzt benutzt Bildad genau dieses Wort, das Gott im Himmel benutzt hat, um Hiob zu bezeichnen. Siehe, Gott wird den Vollkommenen nicht verwerfen. Aber schau, Hiob, du bist verworfen. Nein, er war nicht verworfen, sondern war in einer ganz schweren Prüfung, die niemand verstehen konnte. Und auch die nächste Verszeile ist 100% wahr. Und nicht bei der Hand fassen die Übeltäter. Es ist ein wunderbares Lied, das ausdrückt den Wunsch dem Herrn gegenüber, fass meine Hand. Und Gott fasst die Hand, wenn wir mit ihm den Weg gehen wollen. Und hier erklärt Bildad, aber die Übeltäter, die fasst er nicht an die Hand, um sie auf seinem Weg zu führen. Aber schon übel, das alles wendet er gegen Hiob. Und dann Vers 21, Benny.
Während er deinen Mund mit Lachen füllen wird und deine Lippen mit Jubelschall, werden deine Hasser bekleidet werden mit Schande. Und das Zelt der Gottlosen wird nicht mehr sein.
Ja, also das setzt er wieder voraus. Hiob, wenn du eben den Herrn wirklich von ganzem Herzen suchst und wirklich umkehrst, das schließt also im Gedanken immer noch an diesen Grundsatz von Vers 5. Wenn du Gott eifrig suchst und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, ja, dann wirst du dann einer werden, der lachen kann. Ja, also das frohe Lachen, das ist biblisch. Das ist nicht ein dummes Lachen. Aber Gott kann den Mund mit Lachen füllen, Lippen mit Jubelschall, ja, ein richtiger, freudiger Jubel. Und eben Feinde können unter das Gericht Gottes kommen, im Kontrast dazu. Und das alles sollte schließlich Hiob erleben. Aber er verwendet die Wahrheit gegen Hiob. Jetzt gehen wir gleich weiter zu Kapitel 9, wo Hiob nun versucht, da zu antworten.
Und Hiob antwortete und sprach: Wirklich, ich weiß, dass es so ist. Und wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Wenn er Lust hat, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Er ist weisen Herzens und stark an Kraft. Wer hat sich gegen ihn verhärtet und ist unversehrt geblieben? Der Berge versetzt, ehe sie es merken.
Ja, mal bis dahin. Hiob geht jetzt wirklich ein auf das, was seine Freunde gesagt haben. Es ist ja traurig, dass ein Eliphas eigentlich gar nicht eingetreten ist auf die Details von diesem Verzweiflungsschrei von Hiob in Kapitel 3. Sondern er erläutert sein Programm. Und dann antwortet Hiob: Aber ihr Freunde müsstet doch eigentlich Mitleid haben. Und dann kommt Bildad und auch der erzählt seine Überzeugung, sein Programm, aber geht nicht ein auf die Details, was Hiob gesagt hat. Aber Hiob hier geht jetzt ein. Und zwar, er sagt wirklich, also was ihr gesagt habt, das ist korrekt. Ich weiß, dass es so ist. Wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott? Und da spielt er an auf Hiob 4, Vers 17, wo Eliphas sagt, sollte ein Mensch gerechter sein als Gott? Oder ein Mann reiner als der ihn gemacht hat. Und hier benutzt er nicht das Wort Adam, was ja auch Mensch bedeutet. Und auch oft im Buch Hiob vorkommt, Adam meint aber als Wort den Menschen, so wie Gott ihn erschaffen hat. Also in 1. Mose 1 und 2 wird der Mensch genannt, wenn steht Mensch, Adam. Und das kommt von Adama, rote Ackererde, weil Gott den Körper von Adam aus Erde erschaffen hat. Und übrigens genau diese Mineralien und chemischen Stoffe, die im Erdboden sind, aus denen bestehen wir. Und hier haben wir aber das Wort Enosh. Und Enosh heißt auch Mensch, aber mit der Nebenbedeutung sterblicher, sündiger, böser Mensch. Und hier in Hiob 4, Vers 17 benutzt Eliphas das Wort Enosh. Sollte ein Enosh, ein sündiger, sterblicher Mensch, gerechter sein als Gott? Und Hiob benutzt hier nicht Adam, sondern wie könnte ein Enosh gerecht sein vor Gott? Übrigens in 1. Mose 4, ganz am Schluss, da wird gesagt, wie Adam nochmals einen Sohn bekommen hat, anstelle von Abel, den Seth. Sein Name heißt Ersatz. Und dann heißt es dort am Schluss, Seth hat wieder einen Sohn bekommen und er gab ihm den Namen Enosh. Und das ist schon erstaunlich, wenn so ein liebliches Baby auf der Hand hat und nennt das sterblicher, sündiger, böser Mensch. Aber damals haben sie gemerkt, mit uns stimmt etwas nicht mehr. Und zwar nicht erst, wenn wir erwachsen werden, sondern in uns drin ist etwas Böses seit dem Sündenfall. Und darum hat er diesem Kind den Namen Enosh gegeben. Das ist das Wort für Mensch, aber eben Mensch mit dem Nebenbegriff des Hinfälligen und Sündigen, Sterblichen. Und dann steht dort als nächster Satz in 1. Mose 4 am Schluss, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Da haben viele gemerkt, wir müssen dem Herrn um Hilfe anrufen, damit er uns hilft, mit unserer sündigen Natur zurechtzukommen im Leben. Ja, und so sagt also Hiob, wie könnte ein Enosh gerecht sein vor Gott? Man könnte diesen Satz nehmen und als Titel setzen über ein Bibelbuch im Neuen Testament. Römerbrief. Dort wird ja die Frage beantwortet, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? Nämlich allein durch Glauben an Jesus Christus, ohne Werke. Der Jesus hat alles am Kreuz getan, hat die Sünden getragen, das Gericht Gottes erduldet. Jeder, der dieses Werk im Glauben in Anspruch nimmt, nachdem er seine Schuld Gott bekannt und bereut hat, wird gerechtfertigt. Also die Antwort auf Hiobs Frage, wie könnte ein Enosh gerecht sein vor Gott? Jetzt können wir den ganzen Römerbrief lesen. Aber man muss sehen, dass dieser Satz hier in einem ganz besonderen Zusammenhang steht. Er sagt dann, wenn er Lust hat, mit ihm zu streiten, wenn Gott also einen Rechtsstreit mit dem Menschen haben will, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, wenn es einen Gott gibt, aber dann werde ich ihn dann fragen, warum hast du das und warum diese Kinder und warum hast du zugelassen? Aber Hiob gibt ihm die Antwort, das wird keiner von diesen je tun. Keiner wird eine Frage stellen, sondern Gott wird Fragen stellen. Auf 1000 werden diese Menschen nicht eine Frage beantworten können. Und dann sagt Hiob, er ist weisen Herzens und stark an Kraft. Gott ist eben allwissend und allmächtig. Wer hat sich gegen ihn verhärtet und ist unversehrt geblieben? Also wenn ein Mensch sich verhärtet gegen Gott, wird er am Schluss zerschmettert werden. Gott wird Recht haben. Aber jetzt will Hiob im Folgenden dann folgendes Thema aufbauen. Er sagt, Gott hat sowieso immer Recht. Und letztlich sagt er dann, mich zermalmt er ohne Ursache. Ich nehme das schon mal vorweg, Vers 17. Er, der mich zermalmt durch ein Sturmwetter und meine Wunde mehrt ohne Ursache. Gott ist souverän. Er ist allwissend, allmächtig. Er kann machen, was er will. Und darum nützt es eigentlich gar nicht, ob ich gerecht bin oder nicht gerecht. Wenn Gott will, dass ich leide, dann muss ich leiden. Und was in diesem Kapitel aufkommt bei Hiob, ist der Vorwurf, Gott ist souverän und in seiner Souveränität hat er ein Recht, mit dem Menschen so zu handeln und so zu handeln. Und es geht gar nicht um die Frage von Gerechtigkeit. Aber wir werden sehen, Hiob irrt sich hier. Was er hier beschreibt, ist eigentlich die Vorstellung Gottes im Calvinismus. Und das ist ungeziemend über Gott reden. Auch Römer 9 sagt, dass Gott der Töpfer ist und er kann mit dem Ton machen, was er will. Ja, ist sein Recht. Aber gerade Römer 9 bis 11 macht klar, Gott ist souverän. Niemand kann ihm sagen, was tust du, aber Er handelt nicht mutwillig, sondern sein Handeln ist immer entsprechend seinem vollkommenen Wesen von Licht und Liebe. Und was er hier aufbaut ist, Gott ist allmächtig, ich habe sowieso keine Chance. Und er beschreibt hier die Größe Gottes, und zwar wunderbar. Er sagt dann weiter, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Eher der sie umkehrt in seinem Zorn. Ja, in den Jahrhunderten nach der Sintflut, da ist in geologischer Hinsicht enormes geschehen. Und wenn nächstes Mal da ausführlicher darauf eingehen. Und in seiner Zeit war die Geologie noch viel mehr in Bewegung als heute. Denn nach der Sintflut gab es ein langsames Abbeben. Aber was in der Sintflut geschehen ist, als geologische Katastrophe weltweit, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich möchte nur auf den Schluss hinweisen, im Psalm 104 wird gesagt, am Schluss der Sintflut, es hoben sich die Berge, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt hast. Also am Schluss der Sintflut setzte durch den Druck der Kontinentalplatten und ozeanischen Platten setzte eine Auffaltung, Gebirgsauffaltung statt. Besonders eindrücklich da bei Indien nach Norden und dann kam der wunderbare Himalaya-Gebirge. Aber hier in Europa auch schön mit der afrikanischen Platte, ja, die gedrückt hat und da ist nicht nur mit dieser afrikanischen Platte das Matterhorn entstanden, sondern die ganzen Alpen. Und nicht nur in der Schweiz, auch in Italien und in Österreich. Und das sind Bewegungen gewesen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Und trotzdem gibt es auch heute noch geologisch eindrückliche Dinge. Ich habe noch dieses Bild hier mit dem Mount. Sieht man das gleich? Das war vor 40 Jahren. Ja, Mount St. Helens in den USA. Das war eine der größten vulkanischen Katastrophen der Neuzeit. Plötzlich ist schließlich dieser Berg explodiert, aufgebrochen. Etwa mehr als ein Kubikkilometer wurde an Material aufgeschossen und dann das Gas und so weiter kam noch dazu und Staub. Und das gab eine ganz eindrückliche Katastrophe, mit der man heute die Sintflut und Sintflutereignis oder Folgen der Sintflut heute so konkret studieren kann. Das hat sehr viel Aufschluss gegeben. Auf dem Bild rechts sieht man ihn gerade noch vor dem Ausbruch. Er ist also 400 Meter niedriger geworden. Jetzt ist er noch etwa 400 Meter tiefer. Und das illustriert so richtig, der Berge versetzt, ehe sie es merken. Ja, da war ja noch einer am Beobachten da und hat das ganz interessant gefunden und er konnte dann nicht mehr fliehen. Es waren ja mehr als 50 Leute, die umgekommen sind und Tausende von Tieren sind umgekommen und riesige Waldmassen wurden abrasiert. Es ist unglaublich, was da geschehen ist. Hier noch ein Überblicksbild. Ja, und Hiob macht klar, Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist auch der aktiv handelt in der Schöpfung, der Erhalter der Schöpfung. Und das sieht man auch in solchen Ereignissen. Es ist nicht einfach so, die Welt darf man sich nicht vorstellen als eine Uhr, die am Anfang aufgezogen wurde und jetzt tickt sie von selbst ab. Sondern die Bibel beschreibt Gott, der alles ins Dasein gerufen hat, aber in Hebräer 1, Vers 2 lesen wir, dass er alle Dinge trägt durch das Wort seiner Macht. Oder in Kolosser 1, Vers 17 heißt es von dem Herrn Jesus, er hat, wie zuerst gesagt, alles erschaffen und jetzt werden alle Dinge zusammengehalten durch ihn. Also er hält auch die Materie zusammen. Und so muss man sehen, dass er handelt und die Naturgesetze, die, da hat man in der modernen Physik erkannt, muss man eigentlich sehen als etwas Statistisches. Man kann 1000 Mal repetieren, ist wieder gleich. 10.000 Mal, ist wieder gleich. Aber das ist eine Sache von Statistik. Und man kann eigentlich nicht behaupten, wenn es 200 Millionen Mal so war, ist es ganz sicher, dass es das nächste Mal auch so ist. Ja, wir glauben das. Aber beweisen kann man das nicht. Man sagt das, ja, es war schon immer so. Aber man kann nicht beweisen, dass es unbedingt so sein muss. Natürlich wird es normalerweise so sein. Aber man kann auch eben von der Bibel hier sagen, Naturgesetze sind die Umschreibung des üblichen Handelns von Gott in der Natur. Und dann sieht man die Welt ganz anders. Ebenso wie Hiob. Und er sieht seine Größe, aber aus dem leitet er dann ab, er ist souverän und er handelt, wie er will. Und letztlich kommt es gar nicht darauf an, ob ich gerecht lebe oder nicht. Beide kommen unter seine richtende Hand. Und das ist falsch. Und das macht dann eben das Evangelium und schon das Buch Hiob, das eben auf den Erlöser hinweist, klar. Gott ist nicht ein mutwilliger Gott, sondern er will das Heil für alle. Ja, dann wollen wir hier schließen wir heute.